Schon so, wie auch Friederike heute Morgen in ihrem Eindruck uns weitergegeben hat, es ist immer gut, wenn wir loslassen unsere eigenen Vorstellungen. Weil ich glaube, dass wir ganz oft Gottes Momente verpassen, weil wir auf was warten, was wir uns vorstellen und Gott was ganz anderes tut und auch dann gar nicht tun kann. Jetzt müsst ihr ganz viel Gnade mit mir haben, da bitte ich euch drum, weil ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Aber gestern Nachmittag, als ich Zeit hatte, habe ich mich durch die beiden Timotheusbriefe gelesen. Und jetzt muss ich mal gucken, da ist es. Ich habe, etwas hat so zu mir gesprochen, das ist ziemlich am Anfang, im ersten Timotheusbrief. Da schreibt der Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, ja, ne? Und im Vers 11 schreibt Paulus über sich selber: Und Gott hat mich erwählt, ein Prediger, Apostel und Lehrer dieser Botschaft zu sein. So steht das jetzt hier in meiner Neues Leben-Übersetzung. Ich habe es gestern in der Genfer gelesen zu Hause und da war das noch ein bisschen anders ausgedrückt. Und zwar stand da, dass es darum geht, die Schrift zu predigen und zu lehren und zu lesen. Und das möchte ich jetzt einfach auch tun. Und ich möchte, da wir Pfingsten feiern, aus der Apostelgeschichte das Kommen des Heiligen Geistes einfach aus dem Wort mit euch teilen. Wer mitlesen möchte, Apostelgeschichte, Book of Acts, das zweite Kapitel. Und ich lese vor. Das Kommen des Heiligen Geistes. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf den einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in der Sprache der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene, Kreta und Araber, und wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Fragten sie einander. Doch manche spotteten auch: Die sind betrunken, das ist alles. Da trat Petrus mit den 11 anderen Aposteln vor und rief der Menge zu: Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was wir heute Morgen sehen, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer prophetische Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große, herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Hört zu, ihr Menschen aus Israel. Ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch von euch allen bestätigte. Ihr aber habt ihn mit der Hilfe von Menschen, die das Gesetz Gottes nicht kennen, ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Damit erfüllt sich, was bei Gott schon lange zuvor beschlossen war. Doch Gott hat ihn nicht aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. David hat über ihn gesagt: Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger im Grab verwest. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir Freude schenken in deiner Gegenwart. Liebe Brüder, denkt einmal darüber nach. David starb ja und wurde begraben, und sein Grab befindet sich noch heute hier. Aber er war ein Prophet und wusste, was Gott ihm geschworen hatte. Einer der Nachkommen Davids würde auf dem Thron Davids sitzen. David sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Jetzt sitzt er auf dem höchsten Ehrenplatz zur Rechten Gottes im Himmel, und der Vater hat ihn, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben, damit dieser über uns ausgegossen wird. So habt ihr es heute selbst gesehen und gehört. Denn David ist nie in den Himmel aufgefahren, und doch hat er gesagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deinen Füßen mache. So soll es nun jedermann in Israel sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz, und sie fragten ihn und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen: Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Alle, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf: Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie schlossen sich den Gläubigen an, unterstellten sich der Gemeinde der Apostel und der Leiterschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Soweit die Geschichte von Pfingsten. Was mich jetzt eben beim Lesen angesprochen hat, war in 35, da wird David zitiert: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deine Füße mache. Und da dachte ich, das habe ich doch diese Woche auch schon irgendwo anders gelesen. Das steht nämlich im Psalm 110. Und da habe ich drüber meditiert diese Woche. Im Psalm 110 beginnt es: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deine Füße machen. Darüber möchte ich mal ein bisschen mit euch nachdenken, was das bedeutet. Das ist nämlich eine ganz spannende Aussage. Da ist ganz viel Ruhe drin, finde ich. Setz dich zu meiner Rechten auf deinen Ehrenplatz. Deinen Ehrenplatz zu meiner Rechten. Also, bleib mal sitzen, komm mal runter, mach doch mal gar nichts. Weil so oft haben wir gute Ideen und stürmen los. Vielleicht ist das gar nicht gar nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich merke immer wieder, also gerade jetzt so die letzten 2, 3 Wochen, seitdem wir wieder diese Lockerung haben und wieder viel mehr Dinge machen können und ja auch uns hier wieder in der Gemeinde treffen können, dass so von allen Seiten Möglichkeiten kommen, was man jetzt tun könnte. Und die können einen ganz schön beschäftigen. Leute, die anrufen, E-Mails, die man kriegt, Aktionen, die stattfinden und so. Und ich habe gemerkt, dass diese Zeit vom Lockdown auch so eine ganz tiefe Ruhe und so einen Frieden hatte, weil gut, die Welt um uns herum stand ja irgendwie Kopf, weil ja keiner wusste, was los war, aber ich habe so ganz tief gemerkt, dass mein Ankerplatz ja bei Jesus ist und dass mich das alles gar nicht so aus dem Tritt bringen kann. Und für mich war das wie so eine Oasenzeit, weil wir nicht viel machen konnten, nicht viele Veranstaltungen hatten. Und das war so wie so eine innere Einkehr. Und jetzt, wo wieder viele Dinge erlaubt sind, merke ich einfach, ich muss aufpassen, was sind die Pläne Gottes und was ist das, was ganz gute Ideen sind, ganz ohne Zweifel. Also alles, was ich so gehört und gelesen habe, das war vom rein menschlichen her gar nicht schlecht gedacht. Auch Dinge, wie man Menschen erreichen kann, evangelistische Sachen, aber eben alles so aktionsmäßig, so mit viel tun. Und deswegen habe ich diesen Vers so ganz mit anderen Augen dieses Mal gelesen. Setz dich zu meiner Rechten und bleib mal cool. Keep calm. Ne, komm einfach mal nur an meine Seite. Und wir haben ja den Heiligen Geist, das haben wir ja auch gerade gelesen, ausgegossen über alles Fleisch. Das heißt, wir müssen wirklich die Dinge, die wir planen, die wir vorhaben, müssen wir vom Heiligen Geist hören. Und nicht, weil es faktisch gesehen eigentlich eine ganz gute Sache ist, weil es ist vieles, was wir tun können, ist gut. Wir können so viel tun, das können wir gar nicht schaffen in 24 Stunden. So viele gute Sachen gäbe es zu tun. Aber was will der Heilige Geist, was wir tun? Was ist Gottes Plan? Und ich denke, ohne diese große Kraftquelle, ohne die Verbindung zum Vater im Himmel an seiner Rechten zu sitzen und einfach seine Größe zu betrachten, an seiner Seite zu sein, zu wissen, ich bin geliebtes Kind, ich bin angenommen, er hat Freude an mir und er wertschätzt mich, ob ich viel oder wenig leiste. Das ist völlig egal, weil wenn ein kleines Kind auf die Welt kommt, das wird von Gott genauso geliebt wie der größte Evangelist, der Hunderttausende von Menschen zu Jesus geführt hat. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er guckt nicht auf unsere Leistung, sondern auf unser Herz. Und das finde ich so schön, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen können und einfach seine Größe genießen können, auf ihn schauen können. Und dann geht das ja hier weiter. Also setz dich auf den Ehrenplatz zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde demütige und sie zum Schemel unter deine Füße machen. Also, da ist schon eine Vorausschau, was passieren wird. Nämlich, es wird einen Zeitpunkt geben, an dem Gott unsere Feinde, unsere Herausforderungen, unsere Widernisse, unsere Widersacher, all die Dinge, gegen die wir kämpfen, unter unsere Füße bringt und sie demütigt. Ne, so ganz oft ist es so, dass es wie eine Demütigung ist. Ich empfinde auch im Moment diese ganzen Regeln, die wir hier neuerdings befolgen müssen, wie eine Demütigung für Gemeinden, dass wir von Menschen, die nicht vom Geist Gottes bestimmt wurden, Regeln auferlegt kriegen, wie wir uns im Gottesdienst zu verhalten haben. Das ist wie eine Demütigung. Aber wir bleiben jetzt einfach mal in dieser Zeit ganz ruhig und nehmen den Ehrenplatz ein an der Brust des Vaters, an Jesus Seite, auf dem Schoß vom Papa und wir warten, bis er was tut und unsere Feinde demütigt. Und zum Schemel unter unsere Füße macht. Das heißt, da müssen wir auch gar nichts mehr tun. Das heißt, es gibt einen Zeitpunkt, an dem ist das dann ganz easy going. Und wenn wir das aber nicht in dieser Zeit tun, dann wird es ein Kraftakt. Dann können wir uns da ganz schön verzetteln und verrennen und verausgaben. Und ich glaube, das sind auch so Einfallstore einfach von Satan, wo wir uns, wie sagt man, ausbrennen lassen, ne? Burnout bekommen können, weil wir einfach viel zu viele Dinge tun. Deswegen denke ich, es ist ganz wichtig, dass wir göttliche Zeitpunkte erkennen. Und an seiner Seite sitzen heißt ja auch nicht gar nichts tun, sondern das ist Anbetung. Das ist in der Gegenwart Gottes sein. Das ist in seinem Wort lesen. Das ist einfach sich mit ihm beschäftigen. Und da werden wir ihn mehr und mehr kennenlernen. Und indem wir ihn kennenlernen, werden wir auch mehr und mehr seine Pläne erkennen, uns mit ihm eins machen. Und der Kampf ist schon gewonnen. Jesus hat den Satan besiegt und ihn unter seine Füße bekommen. Und wir sind die Geschwister, die Brüder und Schwestern von Jesus. Wir sind in derselben Position, dass Satan auch in unserem Leben schon besiegt ist. Also wenn du gerade in irgendeiner Sache haderst und kämpfst, möchte ich dir heute sagen, der Feind ist schon besiegt und ist schon unter deinen Füßen. Und wenn du das jetzt noch nicht siehst, dann ist jetzt nicht die Zeit, noch eine Strategie zu entwickeln, noch irgendwie mit anderen Waffen zu kämpfen, sondern dann ist dein Kampf in der Gegenwart Gottes zu sein und bei ihm zu tanken, aufzuladen, zu lernen. Aber der Zeitpunkt wird kommen. Also diese Zeit des Seins ist ja nicht für immer, sondern bis, steht hier, bis dann der Zeitpunkt da ist, bis ich deine Feinde demütige. Und ja, das wollte ich euch einfach heute Morgen mitgeben. Und dafür haben wir den Heiligen Geist, der uns genau, ist wie so eine Ampel, ne? Es ist rot, jetzt bleibt mal stehen. Dann wirst du irgendwann merken, wenn du so ein bisschen mehr ins Lebendige hineinkommst, die Gelbphase, und dann bei Grün, da geben wir Gas und dann machen wir es. Und dann haben wir auch freie Fahrt. Ja.